Hereinspaziert zu den Stromschnaggern. Der Stromgold-Podcast. Stromschnaggern. Stromschnaggern. Mit lecker Fisch, leckeren Gästen und eurem Moderator Abes. Esst was, trinkt was und lasst euch gut unterhalten.
Let's get ready to rumble! Ja, so starten wir heute in den Podcast. Ich habe einen ganz besonderen Gast. Er ist in den letzten Jahren, das habe ich auch so mitgekriegt, ein wahnsinniger Name geworden für eigentlich den kompletten Boxsport in ganz Deutschland. Er präsentiert meine Heimatstadt, unsere Heimatstadt. Ich darf euch heute zu Gast vorstellen, der einzig wahre aus der linken Ecke mit einem Kampfgewicht von 121 Kilo,
Felix Langberg.
Moin, moin. Ja, schön hier zu sein.
Wie geht's dir, alles check?
Ja, alles super. 121 habe ich noch nicht ganz, aber 117 sind es gerade.
Echt, ja?
Ja.
Warum gerade? Was heißt das?
Ja, das schwankt ja immer mal so, ne? Ein bisschen im Schwergewicht. Ne? Das ist ja, je nachdem, wie viel Kohlenhydrate man isst oder wie viel man mal trainiert dann.
Oh, ich höre schon raus, es geht auch viel um Speisen bei dir, ne?
Genau, genau.
Echt, ja?
Ja, aber das richtige Essen ist immer wichtig, ne? Aber da kommen wir nachher nochmal, glaube ich, zu, ne?
Ja, von dir werden schon ganz Zeit fleißig Bilder geschossen.
Ja.
Wie geht's dir? Erzähl. Ist alles okay bei dir?
Ja, alles prima. Zweimal trainiert heute schon, komme gerade vom Training, war hier bei CrossFit Motus, habe mir jetzt ein neues Sportprogramm angeeignet, kompensiere quasi mein Athletiktraining, gehe jetzt nicht mehr so viel sprinten, sondern mache eher CrossFit, ne? Dieses HIIT-Training, diese explosiven Geschichten, die einen auch dann öfter an die Grenze bringen. Und das funktioniert ganz gut, das macht Spaß. Heute habe ich einmal Maximalkraft trainiert, dann bisschen was für Plan for Future gemacht, Mittag gegessen und dann ging es nachher zum CrossFit. Jetzt sitze ich hier bei euch.
Was ist CrossFit nochmal? Was war das genau?
CrossFit ist einfach, das ist, wie beschreibe ich dir das? Es sind ja ganz, ganz viele komplexe Übungen, viel mit einem hohen Bewegungsradius. Du kannst es nicht vergleichen mit diesem statischen Pumpen.
Ja.
Man hat viele Workouts of the Day, heißt das, die gehen dann nach Zeit. Ne? Das heißt, du versuchst wirklich so schnell wie möglich dein Pensum zu schaffen, deine Masse.
Ja.
Du musst natürlich dein Gewicht dann auch immer mit über die Hantel bringen, ne? Und so einfach so von dem Trainingsreiz, den man da so erfährt, sehr dicht dem Boxerischen entsprechen. Wenn du zum Beispiel im Ring bist, nicht mehr kannst, vor dem Mann stehst, aufhörst zu schlagen, aber eigentlich weitermachen müsstest.
Diese Schweinehund.
Dieser Schweinehund, diese Konditionsgrenze, die du da spürst, das hast du halt im CrossFit, ne? Und das kann ich da sehr, sehr oft trainieren, ne? Und ich komme sehr schnell an diese Schweine.
Ich habe CrossFit letztes Mal, glaube ich, nur gesehen. Kennst du den MMA-Fighter Christian Eckerlin?
Ja, ja, ja.
Und ich gucke mir den manchmal bei YouTube an. Der macht ja auch immer CrossFit so in die Richtung, glaube ich.
Genau, das ist genau das Gleiche.
Ja, ja, ja. Das gibt es in Rostock, echt?
Ja, natürlich.
Wo?
Na, ich glaube, es gibt zwei Gyms hier, die das anbieten. Aber ich bin da bei CrossFit Motus. Das ist da beim Zoo in der Nähe. Ne? Ich kann dir gar nicht sagen, wo das ist. Müsste ich mal googeln. Ich weiß, wie ich hinkomme, aber ich
habe. Machen die auch Sport für bewegungsunfähige, übergewichtige Gastronomen?
Ja, du kannst es mal probieren, ne? Also ich sag mal so,
gibt doch eh nach
5 Minuten. Du hast da richtige Maschinen teilweise, ne? Also so ein Kurs besteht aus 12 Leuten. Mhm. Ich sag mal so, du hast da so 6, 7 richtige Granaten, wo du schon auch im Körper siehst, okay, die machen das schon eine ganze Weile.
Also
du hast da aber auch Anfänger und das ist, genau, es ist aber, es kommt nicht drauf an. Jeder macht sein eigenes Workout, jeder muss versuchen, seine eigene Zeit zu schlagen, ne? Also man kann da schon ganz gut mitmachen.
Krass, sorry Leute. Ja, krass. Und du hast gesagt, du warst heute schon trainieren. Wie wichtig ist denn danach eigentlich das Essen? Und du hast gesagt, so Speisen, wie machst du das da so mit Essen? So, isst du bestimmt so? Bist du jetzt so Hähnchen, Reis und nichts anderes und Brokkoli? Oder?
Nee, ich esse schon sehr ausgewogen. Ne? Ich habe jetzt mehr Salat mit reingenommen, ne? Ballaststoffe. Ne, versuche auch mal ein bisschen fleischloser zu essen.
Musst du dein Gewicht momentan reduzieren oder eher aufbauen?
Es ist so wie ich mich gut fühle. Ich bin ja Kämpfer am Superschwergewicht und die Gewichtsklasse ist offen ab 90 Kilo.
Ach, also die müssen Minimum 90 Kilo wiegen?
Genau, und dann ist offen. Also dann ist egal.
Also es kann auch sein, dass du gegen so ein 250 Kilo Monster kämpfst.
Genau, genau. Und wenn du jetzt 92 wiegst, bist du auch schon Superschwergewicht. Und wenn du 115 wiegst, bist du genau in der Mitte, denke ich mal. Es gibt auch welche, die sind noch schwerer, ne? Aber du musst natürlich immer gucken, dass es auch athletisch bleibt, weil im besten Fall willst du dann ja 10, 12 Runden boxen und da musst du dein Gewicht natürlich auch über die Runden bringen.
Ist das eigentlich schwierig für dich, so vor jedem Kampf das richtige Gewicht zu erreichen? Oder sagst du dann manchmal so... Aber ist ja eigentlich egal bei dir, oder?
Genau, es ist egal und es ist tatsächlich immer eine Wohlfühlfrage. Ne? Mit welchem Gewicht fühle ich mich gerade gut? Wie ist der Gegner? Was hat der Gegner so für ein Gewicht? Dass man sich so ein bisschen darauf einstellt, okay, wenn ich jetzt einen Gegner habe, der wiegt nur 95, dann brauche ich nicht mehr 115 in den Ring kommen, weil er viel schneller ist als ich und viel flinker, ne? Und mich dann vielleicht ausboxt mit Beinarbeit. Das heißt, ich muss ein bisschen runter. Oder hast du jetzt einen Gegner, der wiegt 125 und der steht viel und will sich mit dir hauen. Dann muss natürlich ein bisschen leichter, ein bisschen flinker sein. Ne? Oder man hat eine Taktik, dass man auch viel Gewicht hat und dann mithaut. Das ist immer eine Frage, wie ist gerade der Gegner, wie stellt man sich auf den ein und mit welchem Gewicht fühlt man sich gerade wohl. Ne?
Hast du manchmal Angst gehabt, wenn du in den Ring gegangen bist?
Nö, Angst hat man nie. Ne? Also das ist eine Aufregung. Du hast eine Aufregung. Ne? Das ist so... Dieses so, okay, wann werde ich losgelassen? Du wartest den ganzen Tag auf diesen Kampf.
Hier müsst ihr ihn gerade mal vor mir sehen. Er sitzt hier mit seinen 117 Kilo und hebt gerade so.
Also, nee, krass. Der eigentliche Kampf ist vor dem Kampf an sich. Ne? Wenn der Kampf ist, dann stehst du im Ring, dann geht's los, dann ist auch schon wieder vorbei und alle freuen sich und alles ist gut. Aber den eigentlichen Kampf, den führst du ja vor dem Kampf mit der Aufregung, die Woche in der Fight Week. So, wann geht's los? In welcher Form kommt der Gegner? Wird es ein heißer Kampf? So, wie geht der Kampf aus? Macht sich natürlich viele Gedanken, weißt du? Dann am Kampftag, nach dem Wiegen, du hast den Gegner gesehen, oh, der ist gut in Form, was passiert morgen? Man macht sich viele Gedanken.
Ist vieles macht der Gedanken, ne?
Genau. Das hat nichts mit Angst zu tun. Das ist einfach eine Aufregung, die du aber auch brauchst, um Leistung abzurufen. Dieses gewisse Adrenalin, was dich dann nachher stark macht. Ne? Wenn du das nicht mehr hast und nicht aufgeregt bist, dann hast du eigentlich schon verloren. Ne? Dann fehlen dir für die guten Gegner nachher die paar Prozente, die diesen Extraschub ausmachen.
Was war denn so der bekannteste Superschwergewichtboxer? Ich weiß nicht, so zu was gehörte Mike Tyson oder so?
Ja, Mike Tyson, ja? Muhammad Ali sind natürlich echt, so die Koryphäen, ne? Evander Holyfield. Also da hat ja jeder seine eigenen Favoriten.
Hast du auch einen Favorit?
Ja, also mehrere. Ne? Man guckt sich so von jedem Kämpfer natürlich so das ab, wo man denkt, das kann ich mir selbst in diesen Kampfstil gut integrieren. Aber ich bin natürlich so natürlich Mike Tyson, ganz klar, weil ich mich mit dem Kampfstil identifizieren kann. Ne? So Oberkörper-Might-Bewegung, reingehen, den Kampf suchen, den Gegner versuchen, schnell auszunocken. Spektakuläre Kämpfe, so ein richtiger Fighter, ne? Das ist das, was ich auch bin. Ich bin auch nicht der schöne Boxer, ich bin auch eher der reingeht, versucht, die Leute auszunocken. Ne? Deswegen ist es dann schon eher Mike Tyson. Ne? Ich finde natürlich Leute wie Tyson Fury aus der heutigen Zeit natürlich auch beeindruckend, ne? Wie die boxen, wie beweglich die sind.
Wer Tyson, war das nicht dieser große Glatzkopf, dieser große
Genau, der Brite, geil. Ne?
Ja, der Brite, genau.
Und der boxt natürlich auch einwandfrei, ne? Also super
technisch, schön. Der tippelt auch manchmal so.
Der bewegt sich wie Mittelgewichtler eigentlich, ne?
Boah, jetzt hast du, also ich glaube, ich fahre da doch mal hin zu so einem Kampf. Ich weiß immer, dass Stammgäste von mir, zum Beispiel Mario und Franzi, die machen diesen Fitshop.
Ja.
Die fahren, ich sehe das immer in der Story, die fahren da auch immer zu dir hin.
Ja, und,
kann es sein, dass die dich auch sponsern?
Ja, das ist Sponsor
von mir. Oh, stille Werbung hier, aber lieben Gruß an Fitshop. Läuft.
Nee, okay. Die machen wirklich einen super Job dann, ne? Gerade was jetzt so die Ergänzung angeht an die ausgewogene Ernährung. Ne? Das spielt natürlich eine große Rolle auch, weil man natürlich auch auf Minerale achten muss, dass man die wieder zuführt. Ne? Zink, Omega-3, so eine ganze Geschichte.
Ja, im Leistungssport, ich habe ja auch ganz viel mit Essen zu tun. Wir sind ja, wie du weißt, ein Fischrestaurant. Mhm. Und glaubst du eigentlich, dass bei den Speisen, dass du nur über Nahrungsergänzungsmittel so die Stoffe kriegst, die du brauchst? Oder glaubst du auch, mit der normalen Ernährung würde es klappen?
Ja, aber es ist natürlich wesentlich schwieriger. Ne? Du musst du musst überlegen, du bist ja Profisportler. Du musst dein Geld ja verdienen, indem du den Sport machst. Du kannst ja nicht, bist ja kein Koch und kannst die ganze Zeit in der Küche stehen und überlegen, okay, wie kriege ich jetzt die ganzen Stoffe wieder zugeführt? Ne? Mhm. Das heißt, du musst natürlich gucken, wie kannst du effektiv und schnell wieder deinen Körper auffüllen. Ne?
Und da ist einfach, wie viele Kämpfe hat so ein Boxer im Jahr?
Ich habe einen Kampfvertrag über 4 Kämpfe. Ich muss 4 Kämpfe im Jahr machen.
Pro Quartal ein?
Ja, so die Richtung, ne? Ungefähr. Ja.
Wie lange dauert so eine Vorbereitung immer?
Ich gehe mal von so 8 bis 10 Wochen aus. Man sagt dann nachher pro Runde, die man boxen soll, eine Woche.
Krass.
Ja, wenn jetzt ein 12... Wenn du jetzt einen 12-Runden-Kampf hast, ne?
Gibt es noch einen anderen Boxer in Rostock, der so gut ist wie du? Gibt's nicht, oder?
Rostock ist schwierig, ne? Wir haben hier den Ramsan, ne? Aber das ist natürlich, der wiegt natürlich die Hälfte von mir, ne?
Okay.
Ramsan am Kardorf. Ansonsten als Profiboxer.
In deiner Schwergewichtsklasse keinen. Alleinstellungsmerkmal.
Erster Schwergewichtsprofi aus Rostock tatsächlich überhaupt.
Ich sehe dich auch gefühlt in. Das passt schon. Auf jeden Fall Sommer, Winter sehe ich dich eigentlich immer so komplett auf der Stadtautobahn, Hamburger Straße, so zugepflastert. Instagram auch ohne Ende. Kann es sein, dass du ein gutes Werbeteam an der Seite hast? Ja, ne?
Gar nicht tatsächlich.
Ey, du machst alles selber oder was?
Ja, geht derzeit noch, ja.
Über Instagram, du machst alles selber?
Ja.
Du hast gesagt, du hast einen Vertrag. Was, wie sieht denn so ein, also ich weiß nicht, darfst du darüber reden? Wo hast du einen Vertrag?
Ja, ich werde natürlich jetzt keine Details offenlegen, aber ich hab ein Promotion.
Wir sagen jetzt nichts, was du eben gesagt hast, so von dieser 500.000 pro Jahr und so.
ich hab einen Promoter-Vertrag, ne, bei P2M Box Promotion.
Okay.
Ne, ist eine relativ tief frische Promotion, ne, neue Box Promotion. Axel Plas, Reiko Morales und Christian Morales, die das zusammenführen. Okay. Und ja, ist relativ schnell groß geworden, einfach weil wir interessante Kämpfe bieten. Souveräne, authentische Veranstaltungen bieten, ne, mit ausgeglichenen Kämpfen und das auch in einem passenden Rahmen halt immer. Ne? Haben wir zum Beispiel im Porsche Zentrum habe ich schon geboxt, im Grand Alysée bin ich Europameister geworden, Rostock boxt, ist ja auch im Deckmantel P2M. Deswegen, also P2M ist schon fürs deutsche Boxen, ist schon sehr, sehr schön, da als Boxer auch unter Vertrag zu sein.
Ist das eigentlich noch so, dass das so ein bisschen verrufen ist, dass da so viele, ich sage jetzt einfach mal, ne, so als Laie, ne, guck mal, ich habe drei Kinder, Frau, wenn ich da jetzt irgendwo hinfahre, ich glaube, Alter, da sind doch nur Rocker, Gangster, Schläger.
Ist eben nicht so. Und das ist ja das, was ich schon meinte mit P2M, ne? Dass P2M sehr Wert drauf legt, den deutschen Boxsport wieder nach oben zu bringen.
Okay.
Und natürlich auch Veranstaltungen ins Leben zu rufen, die so eine Klientel ist natürlich nicht befürworten. Ne? Okay. Deswegen hast du in unserem Boxsport, wie wir den betreiben, sehr, sehr gehobenes, ausgedichtetes Klientel. Boxsport für jeden, ne? Aber vor allem niveauvoll, ne? Es ist ja auch alles eine Geschichte.
Show, ne?
Nein, es ist ja auch alles eine Werbegeschichte. Ne? Wenn du ein ordentliches Marketing betreibst, wenn du im Radio sprichst, wenn man einen ordentlichen Podcast wie diesen jetzt hier mal führt, ne, dann sprichst du natürlich auch ein ganz anderes Klientel an, als wenn man, weiß ich nicht, irgendwelche Storys mit sonst wem irgendwie macht, weißt du, in irgendwelchen verruchten Vierteln. Das ist einfach eine Frage, mit wem umgibt man sich und wer ist man auch wirklich, ne?
Kann das sein, dass du früher Skateboard gefahren bist?
Mhm.
Und jetzt Berufsboxer?
Ja. Witzigerweise fahre ich immer noch Skateboard, aber ich passe natürlich auf, dass mir nichts mehr passiert. Ne? Ist einfach so eine Liebe von mir. Ich bin damit aufgewachsen, bin auf der Straße damit quasi groß geworden, fahre Skateboard, seitdem ich 9 Jahre alt bin. Und habe da meine ganzen Freunde kennengelernt, die jetzt auch noch meine Freunde sind, seit über 20 Jahren. Ist ganz witzig, weil wir könnten unterschiedlich alle nicht sein. Ne? Ist komplett durchgewürfelter Haufen. Ne?
Ich glaube, ich habe dich damals auch mal skaten gesehen. Vorm TDF.
Ja. Da ist dieser Doberaner Platz, da ist dieses Dreieck.
Ja, da oben.
Genau. Jetzt stellt man sich natürlich schwer vor, wie so ein 117 Kilo Boxer skatet, aber
das würde ich gerne mal sehen auf dem Bild.
Es ergänzt sich aber ganz gut, weil es ist auch ein athletischer Sport, das muss man ganz klar sagen. Es passt mehr zum Boxen als normales Krafttraining an sich. Weil du machst den Trick, die Arme schwenkeln irgendwo hin und her, du musst sehr beweglich sein, es sind explosive Übungen, du bist athletisch, du bist mobil, ne? Und es ist schon, man denkt es nicht, aber solange man sich nicht verletzt, kann es schon sehr ergänzend sein. Ne? Man muss bloß aufpassen, dass man auch sich nicht verletzt.
Wann bist du zum Boxsport gekommen? Wie lange ist das her?
Meinst du, ja, Boxsport, jetzt ist die Frage...
Also wir haben eben gerade schon vor der Show darüber mal kurz gesprochen, dass Felix und ich, wir haben uns schon ein, zwei Mal gesehen und wir haben uns auch schon mal gesehen im GFC morgens, ne, damals?
Genau. Ich hab damals angefangen mit Kampfsport, als ich 13, 14 war. Es fing so an mit Aikido, Jiu-Jitsu, Judo so ein bisschen. War mir das nachher zu langweilig, bin ich nachher zum Thai-Boxen gegangen. Zum Thai-Boxen.
Hast du da Kämpfe gemacht?
Ja, zum Thai-Boxen ist es dann ins Kickboxen übergegangen. Also ins K1, ne? Das ist so ein Mix, also zwischen Kickboxen und dem Thai-Boxen. Ne? Also K1 ist so sehr, sehr publikes Stand-Up-Fighting, ne? Mit Knien zum Kopf auch, mit High-Kicks, mit Low-Kicks. Ist in Holland sehr, sehr verbreitet, da kommen die ganzen Stars ja auch her. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht, war da dann auch Profi und bin dann in der Corona-Zeit zu den Profiboxern gewechselt, weil ich da ein Angebot bekommen habe und weil tatsächlich sehr viel flach lag, ne? Außer das Profiboxen, weil Profisport dann doch noch irgendwie den Leuten gegönnt werden sollte. Deswegen durften Profisportler weiter trainieren. Und vom Profiboxen war das mehr ja, angesehener als zum Beispiel im K1 tatsächlich. Und dann bin ich halt zum Profiboxen gewechselt, also vor 4 Jahren. Dann denkt jetzt jeder, ja, erst macht er K1, dann geht er zum Profiboxen, wie soll das dann funktionieren? Du darfst nicht vergessen, ich boxe auch irgendwie schon seitdem ich 15 bin und bin sehr, sehr boxlastig aufgewachsen.
Ist ja auch beim K1, das gehört auch
genau. dazu. Genau, ja, und ich bin sehr, sehr boxlastig aufgewachsen und ich habe auch sehr boxlastige Trainer gehabt.
War es für dich schwierig, mal das Knie nicht anzuheben in so einem Kampf oder so?
Nee. Okay. Ich habe, weil ich auch damals schon immer mit Boxern Sparring gemacht habe, auch dazu. Ne? Also man hat relativ früh dann auch schon gelernt, die Beine mal wegzulassen in so einem Sparring oder so. Deswegen, viele denken immer, ist das nicht eine Riesenumstellung? Nee, war es nicht. Es war leichter als gedacht. So, ne? Also es ist natürlich, du kämpfst anders, du kämpfst viel taktischer, die Runden werden mehr, du kannst nicht mehr so blind reinlaufen, weil du weißt, du hast nur 3 Runden. Ne? Die Boxer sind alle ein bisschen taktiger, die gucken, die nehmen auch mal den Kopf raus, die meiden ein bisschen. Nehmen auch mal einen Step beiseite, lassen dich daneben schlagen.
Würdest du, wenn das alles, was du mir jetzt erzählt hast, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, zurück als du 15 warst, würdest du das selber alles normal machen in dem Sport?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mit einer der interessantesten Fragen, die mir seit langem mal jemand gestellt hat. Ich mir oft selber darüber Gedanken gemacht habe, weil ich mir manchmal wünsche, dass ich gerne auf so ein Boxinternat gegangen wäre und auch gerne diese Amateur-Olympia-Schiene beim Boxen miterlebt hätte. Andererseits läuft doch alles so gerade hammergut, wie es ist. Und ich bin super glücklich. Ich bin erfolgreich in dem Sport. Ich habe ein gutes Alter, um jetzt auch noch weiter nach oben zu gehen. Ich bin noch nicht in meiner Prime. Und es sieht trotzdem gut aus, dass man irgendwann hoffentlich, so ist mein Traum, da an der Weltspitze irgendwie landet und vielleicht die großen Namen mal kämpfen darf. Das wird sich alles zeigen mit den nächsten Kämpfen. Ein Step nach dem nächsten, sagt man ja so, ne? Aber Träume muss man natürlich trotzdem haben. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe die nicht, ne? Weil wenn du keine Träume hast, wirst du nie irgendwo da auch nur ansatzweise in dieser Region landen, wo man sich es dann vorstellt. Aber ja, gute Frage. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich weiß es nicht. Würde ich aufs Internat gehen, boxen? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich hätte ich gleich mit dem Boxen angefangen.
Hast du Fehler gemacht in der Jugend?
Nee, ich glaube einfach, dass ich... Mein Kampfstil passt ganz gut zu mir. Ne? Das heißt, das, was ich boxerisch vielleicht nicht mehr ganz aufholen kann, was so technische Boxer haben, ne? Die das so im Unterbewusstsein verinnerlicht haben schon, was ich gerade meinte, die Maidbewegung, Step rein, Step raus, bewegen, Druck rausnehmen. Das muss ich wieder wegmachen mit meiner Kraft und mit meiner Aggressivität. Mike Tyson, deswegen, was ich zu meinte, der Kreis schließt sich.
Das hat mir Aram damals auch erzählt. Also Aram ist ein gemeinsamer Bekannter von uns. Liebe Grüße an Aram.
Ja,
und
von mir auch.
Er hat mir damals immer erzählt, ich habe ihn auch so mal so gefragt, ey Dicker, so wie ist denn das so? So, wenn du im Ring stehst, hat er immer gesagt, er hat damals, weißt du, wer sein Vorbild, so ein bisschen indirekt war, hat er mir mal erzählt, René Litschko.
Ja, ja.
Weil der sich so brutal krass bewegt hat, so schnell. Ja, ja. Er ist ja auch Boxer gewesen, ne?
Ja, ja, Aram
war
auch Boxer.
Ich meine, den René Litschko, der war auch Boxer, ne?
Nee, der war auch K1-Kämpfer.
War auch K1-Kämpfer. Ja,
war ein richtig guter, auch aus Rostock hier, ne?
Ja. Ja, genau, der war gestern wieder bei uns essen, liebe Grüße an René Litschko mit seiner Frau und so, die waren jetzt hier, haben auch Hallo gesagt und so. Und das ist dann krass, so mal so von dir zu hören, so was du anders gemacht hättest, so, ne?
Ja, also wie gesagt, beide Namen, bin mit beiden groß geworden im Gym, ne? Zusammen, zusammen gekämpft, waren zusammen im Trainingslager, mit Aram habe ich viel zusammen erlebt.
Würdest du der jungen Generation das alles empfehlen, was du erlebt hast? Wenn du jetzt zum Beispiel so einen 15-jährigen 60 Kilo sagst, ich will
Kämpfer werden? Guck mal, es ist schwer zu sagen, weil hättest du mich damals gefragt, mit 15, 16, als ich zum Thai-Boxen gegangen bin oder zum K1, willst du irgendwie mal Profiboxer werden? Ne? Dann weiß ich nicht, was ich dann gesagt hätte. Weißt du, ich habe da damals von diesen großen K1 Grand Prix geträumt. Ne? Weißt du noch, Bader Hari, Sammy Shield, Remy Bonjasky, diese Sachen auf DSF gelaufen sind. Ne?
Das war natürlich eine riesen... Alistair
Overeem, genau. Ja, das waren die Geschichten, die groß waren. Ja. Und das war damals der Traum. Aber ich würde ja lügen. Ich würde ja lügen, wenn ich dann nicht die Kämpfe von Klitschko gesehen habe. Dass ich sagen würde, ey, das wäre nicht ein absoluter Traum von mir, auch mal so eine Bühne zu kämpfen, weißt du? Das ist ja, klar, der Sport ist ein unterschiedlicher, aber so dieses in den Ring reingehen, nach vorne gehen, alles da lassen, was man sich antrainiert hat. Ob nur K1 oder Boxen, irgendwie macht das für mich nicht so den großen Unterschied, weißt du?
Krass, krass, krass.
Es geht eher um dieses Kämpfen an sich, ne?
Also du kannst schon deinen Schweinehund überwinden, ja?
Ja, ja, ja.
Also was ich aber auf jeden Fall mal sagen muss ist, komm, da gehen wir mal das nächste Mal zugucken. Jetzt ohne Scheiß. Ich will das einmal sehen live. Ich war ja noch nie bei so einer Fight Night oder bei so einem Kampf dabei. Ich sehe immer nur, dass gefühlt alle meine Freunde immer da hinfahren und gucken und dann unterstützen. Und die unterstützen wir den Boxer aus Schwerin.
Arik?
Ja, genau.
Das ist ein guter Freund von mir. Ich habe eben mit dem gefacetimed, bevor ich hier reinkomme. Ja? Eben gerade gefacetimed, bevor ich reinkomme.
Ja, ja. Und die Jungs fahren immer da und unterstützen ihn. Ich war nie dabei, weil für mich ist das immer so, ich bin halt so, ja, so Gastronom, Papa, ne? So kochen nach Hause, aber ich würde gerne auch mal bei sowas dabei sein. Also beim nächsten Mal, ich bin dabei. Da hast du jetzt mein Wort. Ich
komm Rostock Box ist einmal im Jahr, ne?
Wann?
Rostock Box ist einmal im Jahr im Juni, Ende Juni, Juni meistens, aber du kannst natürlich zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen auch mitkommen, ne?
Das nächste Mal kämpfst du wo?
3 Wochen Falkensee, Stadthalle. 7.10. in Falkensee.
Wo ist Falkensee? Bei Berlin?
Bei Berlin, genau.
Wie hast du das geschafft? Weil du bist ja, also, ich glaube, 2020 technisch und taktisch hast du dich ganz schön weiterentwickelt. Mit Trainingskameraden und weltklasse Sparringpartnern in Hamburg. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen können? Wie kam es dazu?
Genau, also ich trainiere in Hamburg bei den anderen Profiboxern.
Okay.
Viele Schwergewichte trainieren und das ist einfach super, so eine Sparringspartner zu haben, ne? Gerade weil die Jungs von mir dann auch mal zu Anthony Joshua fahren zum Sparring oder zu Dillian White oder Derek Chisora. Und man da natürlich dann, wenn die Jungs wiederkommen, auch dieses ganze Know-how wieder mitnimmt im Sparring, ne? Was sie dazugelernt haben. Ne? Das ist natürlich cool. Mit der Hoffnung natürlich, dass jetzt durch P2M Sparringspartner gebraucht werden, dann für Leute, dass man da selbst mit auch hinfährt. Ne? Mhm. Aber es ist ja, wie gesagt, noch nicht ganz so lange spruchreif, deswegen wird das jetzt alles kommen. Ne? Und da freue ich mich auch auf die Zeit. Aber nichtsdestotrotz, ich habe Weltklasse Sparringspartner, es ist einfach so.
Hast du einen, mit dem du ganz besonders trainierst?
Peter Kadiro auf jeden Fall.
Okay.
Ne, ist ein super Mann, super sympathischer Typ. Und
ja, auch ein Hamburger Boxer.
Ja, ja, ja. Der tatsächlich der beste Sparringspartner, den ich je hatte, muss ich schon so sagen. Ne? Sorry Aram, ich weiß, du warst es immer, aber nee, sonst war es Aram. Ne? Also Aram, durch Aram habe ich damals das Kämpfen gelernt, weil Aram war damals viel, viel weiter als ich. Mhm. Hat kam da irgendwie schon mit 50 Kämpfen um die Ecke, als ich irgendwie 10, 15 hatte. Und Aram war ja auch einfach ein Vieh, ne? Muss man schon so sagen.
Nö.
Und manchmal war das so, wenn ich mich mit Aram vorbereitet habe und zum Sparring gefahren bin, wir haben gegeneinander gekämpft, wir haben kein Sparring gemacht, ich wusste, ich gehe heute zum Kämpfen, ne? Und wir waren gute Freunde und haben uns so gebrettet im Sparring und manchmal so hart, dass wenn ich gekämpft habe, ich im Kampf gelacht habe, weil ich an die Vorbereitung mit Aram denken musste. Also ich bin im Training durch die Hölle gegangen.
Aber ist geil.
Und bin dann quasi zum Nachtisch in den Kampf gegangen. Und hab dann gelacht im Kampf, weil ich so einen guten Sparringspartner hatte wie Aram. Ja, das war schon krass. Deswegen Peter Kadiro Nummer 1, Aram Nummer 2.
Und wer war dein stärkster Gegner mal? Hattest du mal einen so, wo du gedacht hast, alter Falter, der hat Hände aus Stein?
Also witzige Geschichte, wo ich auch noch nie mit jemandem drüber geredet habe. Ist jetzt quasi auch hier Premiere in so einem Podcast. Du hast so eine Journeymans, ne? Also gerade so am Anfang so einer Boxkarriere boxst du Aufbaugegner, ne? Damit man was dazulernt, damit man an die Kämpfe kommt, damit man ein bisschen Runden kriegt. Und dann hast du so eine Journeymans. Das sind Leute, die quasi ja dann über so die ganze Welt reisen, denen es egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren und dann quasi für Geld boxen, um dich weiter nach oben zu bringen. Und das sind aber Leute, die richtig, richtig gute Amateure waren und geboxt haben, die dann schon weit über 200 Kämpfe haben. Die haben dann keinen guten Rekord, aber du, die versuchen dann trotzdem zu gewinnen in den ersten ein oder zwei Runden. Ne? Und ich habe
Wahnsinnserfahrung.
Genau, und man darf sich immer nicht erschrecken, weil man gar nicht weiß, was erwartet man jetzt. Ne? Denkt man, okay, boxe ich da jetzt einen Busfahrer oder boxe ich da einen Amateur mit 200 Kämpfen?
Ja.
So, und ich habe tatsächlich jemanden aus Georgien geboxt. Wie hieß der? Georgi Ramaschwili oder irgendwie so? Und da habe ich mich ganz schön verfehlt zu den ersten 2 Runden. Ne? Ich habe ihn dann dominiert und habe noch härter zurückgehauen. Dann musste er auch rausgenommen werden in der dritten Runde. Aber ich sage mal so, das sind so Leute, die unterschätzt du dann auch, ne? So die Art, wie sie aussehen, so von der Attitude, von der Ausstrahlung. Aber da kannst du dich ganz schön verfehlen im Kampf. Ne? Das ist ein Kampf, der mir zum Beispiel spontan einfällt, ne? Wo du denkst, okay, wird eine einfache Nummer, gehst du rein und denkst, Alter, was ist jetzt los? Witzige Nummer. Ansonsten, ja, boxt man die ersten Kämpfe natürlich mal 1-2 Aufbaugegner, aber das ist jetzt schon lange vorbei. Der härteste Gegner ist natürlich jetzt so der Gegner, gegen den ich leider verloren habe. Rostock, ich habe jetzt meinen ersten Profikampf verloren.
Gegen wen?
Gegen Griechen, Marios Kolias. Man könnte jetzt ausweiten, was hat alles da nicht gepasst beim Kampf, aber am Ende des Tages, ich habe den Kampf verloren. Ich habe in der ersten Runde dummerweise die Orbiterwand gebrochen. Ich hatte so einen 1x2 cm Bruch gleich im Auge in der ersten Runde.
Was hast du gebrochen?
Meine Augenhöhle war gebrochen.
Augenhöhle.
Da, wo das Auge drin sitzt quasi, dieser Deckbrochen dahinter.
Das wurde dir gebrochen?
In der ersten Runde direkt mit einem Schlag. Ich heißt, ich hatte so einmal 2 Zentimeter Bruch in der Orbiterwand, konnte nicht mehr sehen, kurzzeitig mehr doppelt gar nicht. Da war der Kampf natürlich von der Konzentration schon durch, ne? Gerade weil ich auch um 1:30 leider erst geboxt habe, war da nichts mehr zu holen.
Dafür nachts.
Ja, dafür war der Gegner zu gut einfach. Ne? Aber du, am Ende des Tages, ich habe den Kampf verloren, wir haben daraus gelernt. Ne? Es ist auch mal wichtig, mal zu verlieren und wie man damit umgeht.
Das finde ich unglaublich, dass so ein Leistungssportler nachts, also ist das normal? Wenn ich da sehe, dass so ein Hansa, also jetzt nichts gegen Hansa, aber jetzt so ein linker Verteidiger da, schön im Stadion vor 20.000 Menschen, linker Verteidiger, der darf schön um 12 Uhr spielen, ne? Frühstück, Mittag und dann geht's rauf im Feld und du boxst nachts und lässt dir die Augenhöhle brettern und sollst noch gewinnen, oder was?
Ja, das, du, manchmal sind die passieren unvorhergesehene Sachen. Manchmal kannst du auf eine Veranstaltung auch nicht ganz gut takten. Ne, da sind, wie gesagt, ne, das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausweiten, da sind einige Sachen passiert.
Also ich finde, das, also als Boxer muss man sich für gar nichts schämen. Also, ja. Das ist total
ist ja nicht Gewinn, Verlieren. Das ist
unglaubliche Vorbereitung.
Das genau, ist ja Wahnsinn. Verlieren gehört zum Leben mit dazu. Da muss man dann gut mit umgehen und dann muss man wieder weiterarbeiten, gucken, woran es lag und dann geht es wieder nach vorne. Ne?
Hat dich das irgendwie runtergezogen oder so?
Tatsächlich.
Sorry, wenn ich dir die Frage stelle.
Nee, auch eine gute Geschichte.
Oder hast du darauf?
Kleine Anekdote. Ja? Ich war immer der Meinung, dass wenn du gewinnst, ja, alle Leute hinter dir stehen und wenn du verlierst,
geil. Und dann hast du es gesehen.
Und wenn du verlierst, ist keiner hinter dir. Und ich war immer der Meinung, alles klar, gewinnst du, alles ist prima, verlierst du, guck dich keiner mehr mit dem Arsch an.
War dir das im Kopf?
Echt? Das war mir im Kopf, ja, aber es war in Rostock komplett anders. Ne? Also ich habe den Kampf dann ja verloren, mein Arm ging nicht hoch, ich kam zum Interview und dann plötzlich 3000 Leute stehen und brüllen. So, ne? Und ich führe mein Interview, ich gehe dann raus aus der Halle, ich sehe das, haben ja viele Leute heulen. So, ne? Ich meine, Menschen, die mich gar nicht kennen, ich habe den Kampf verloren, die heulen dann. Ne? Dann denke ich mir, boah, wow, so, ne? Irgendwie hat man ja dann doch, hat man es irgendwie geschafft, die vielleicht mitzunehmen. Ne? Und dann gehe ich durch Rostock und dann, hey Champ, alles Gute, hey Champ. Und ich habe viel mehr Nachrichten gekriegt, als ich kriegen würde, wenn ich einen Kampf gewinne. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Also in Rostock ist der Zusammenhalt echt krass schon, ne? Und das hat mir echt viel bedeutet. Ja, ich sag mal so, nach so einer Niederlage siehst du natürlich auch so, wer steht hinter dir, wer steht nicht hinter dir, ne? Und
aber das ist schon geil, also Props an die Rostocker und Rostockerinnen.
Rostock hält zusammen, ne? Rostock ist schon, ja, mega. Schon eine coole große Familie.
Und, mega, ja, ey, ja. Was die Leute hier. Was sind deine nächsten sportlichen Pläne? So, auf jeden Fall den nächsten Gegner wegbrettern, ist klar, aber das passiert so oder so. Hast du noch irgendwie große Pläne?
Ja, was heißt große Pläne? Ne?
Also hast du am Anfang gesagt, du willst nochmal auf Bühne. Hast du so eine Bühne, wo du sagst, da, das ist es?
Ja, weißt du, da gibt es ja einige. Ne? In England vielleicht mal einen großen Kampf machen.
Stimmt das, dass die so richtig beinhart sind, die Engländer?
Die Engländer sind gute Schwergewichtsboxer. Die haben gute Schwergewicht, aber allgemein gute Boxer. Ne? England ist da schon ganz gut vertreten im Boxsport. Ne? Aber auch Amerika, ne? Im Madison Square Garden oder so. Das wäre natürlich auch eine Riesennummer. Ne? Also... Da würde ich ja lügen, wenn man sagt, man träumt da nicht von, weißt du? Und Träume muss man ja auch haben. Ob man da jetzt hinkommt, das wird sich alles zeigen. Natürlich ist es mein Traum. Die nächsten Ziele sind natürlich erstmal jetzt die Kämpfe gewinnen. Ne, den nächsten Kampf, den ich jetzt Berlin-Falkensee habe. Dann den Kampf, wo ich jetzt noch nicht weiter darauf eingehen werde, im Dezember.
Und hier Geheimnisse?
Geheimnisse, genau. Man muss ja auch ein bisschen die Geheimnisse wahren. Ne?
Ist das dein vierter, oder wäre das denn dein vierter im Dezember dieses Jahr?
Das wäre mein vierter im Dezember, genau.
Also wird der Kampf stattfinden?
Der Kampf wird stattfinden.
Aber darfst du nicht sagen, gegen wen?
Nein.
Also ich darf jetzt noch nicht sagen, dass es Floyd Mayweather ist. Oh, sorry, nein, sondern... Nee, okay, krass, ja. Du engagierst dich nebenbei für die Umwelt.
Genau.
Für deine Initiative Planet for Future.
Planet for Future, genau.
Und das hast du gegründet.
Genau, sieht's aus.
Magst du mich mal aufklären, was verbirgt sich dahinter?
Wir pflanzen Bäume in Deutschland.
Okay.
In der Region tatsächlich auch, hier in Mecklenburg-Vorpommern, ne, hier in Rostock. Und wir schützen darüber hinaus Primärregenwälder in Peru, weil wir der Meinung sind, dass es nicht mehr ausreicht, nur Bäume zu pflanzen.
Wer sind wir?
Plant for Future, das Team, was hinter der Plant for Future steht. Also ich habe das mit meinen beiden besten Freunden gegründet.
Ah, du bist richtig Gründer?
Ja, genau.
Krass.
Ja, ja, ja.
Props an deine Freunde, die sind?
Michel und Oliver, mit denen habe ich das gegründet und ja, wir haben Leitfaden quasi bestehende Wälder erhalten, neue Wälder erschaffen. Ja, das
wie
heißt
kommt man
quasi,
darauf?
Ja, wenn du, ich sag mal, so ein Umweltschutz, das ist ja nicht so, dir fällt eine Idee ein, ach, ich mache jetzt Umweltschutz. Ne, das ist, ich bin immer viel gereist in meinem Leben. Ich war viel in den Regenwäldern unterwegs. Ich war schon immer sehr für Tiere begeistert. Ich habe mir viele Dokumentationen angeguckt. Ich war einfach gefesselt so von der Natur und habe da Bock drauf gehabt. Dann haben wir einfach irgendwann überlegt, okay, wie können wir der Natur so ein bisschen was zurückgeben? Ja? Und meine beiden Jungs, denen geht das genauso. Und alle von uns haben so ein bisschen unterschiedliche Kompetenzbereiche auch. Das ergänzt sich gut. Ne? Aber der Kern dieser Initiative ist tatsächlich, ja, Bäume pflanzen hier in der Region und das schützen, was am allerwichtigsten ist, nämlich die bestehenden Regenwälder im Amazonas. Ne? Größter zusammenhängender Regenwald dieser Welt. Haben da jetzt gerade so einen Frosch geschützt, den fantastischen Baumsteiger, Ranitomea fantastica, Trunominat, in den Farben Blau, Weiß, Rot. Ne? Gab es ja auch eine Dokumentation mit Materia zusammen, die wir...
Stimmt, ihr habt mir erzählt, dass Martin auch dabei ist.
Genau. Gründungsmitglied in unserem gemeinnützigen Verein. Ne? Wir arbeiten alle ehrenamtlich, also bereichert sich keiner dran in der Geschichte tatsächlich. Es geht alles zurück in die Natur und jetzt haben wir da so ein kleines daumennagelgroßes Pfeilgefröschchen quasi vom Aussterben erhalten.
Müssen wir auch mal irgendwas machen. Irgendwas müssen wir mal Stromgold da dran beteiligen.
Das ist der Kern der Sache. Was machen wir eigentlich und jetzt, wie setzen wir das um? Ne? Also für 5 Euro kannst du einen Baum in Deutschland pflanzen und darüber hinaus einen Quadratmeter Primärregenwald im Amazonas schützen. Das ist ein kombiniertes Angebot, unserem Leitfaden entsprechend. Bestehende Wälder halten, neue Wälder erschaffen. Das heißt, für 5 Euro kriegen Kunden bei uns ein Zertifikat mit einem individuellen Namen, ne, mit dem eigenen Namen, wo dann draufsteht, du hast einen Baum gepflanzt, einen Quadratmeter Regenwald geschützt. So, und wir arbeiten mit Privatpersonen zusammen oder wir haben natürlich auch viele Privatkunden, aber wir haben auch sehr, sehr viele Geschäftskunden. Ne? Und die Geschäftskunden versuchen das dann zum Beispiel in ihre Produkte mit aufzunehmen. Ne? Hey, wenn du das kaufst oder bei dem und dem Umsatz, pflanzen wir darüber noch hinaus einen Baum mit Plant for Future zusammen. Oder da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansatzpunkte, wie man so mit Unternehmen zusammenarbeiten kann oder was sie machen wollen.
Wir sind dabei.
Cool.
Also ich werde irgendwie so für jeden Fischteller oder für jede Fischplatte, weil wir verkaufen ja relativ viele Fischplatten und ich glaube, da können wir uns dran beteiligen. Ich glaube, so für die ganzen Fischplatten, die wir verkaufen, den ganzen November über, für jede Fischplatte mal 5 Euro. Ja, wollen wir einen Deal machen?
Wenn wir machen, wenn die Fischplatte das zulässt.
Ja, wir machen das. Doch. Lass das machen, das ist geil.
Wir haben unsere Webseite, ist natürlich auch was Schönes. Wir haben da so ein bisschen Ranglistensystem, ne, wo Leute ihre Social Medias verlinken können, wo wir eine Challenge erstellen können, wo die Leute ein Profil haben, aus dem ersichtlich wird, wie viele Bäume habe ich gepflanzt, wie viel Regenwald habe ich geschützt, wie viel CO2 habe ich kompensiert. Und es ist so ein bisschen, es greift so die moderne Zeit ein bisschen aus, um die ganzen Leute mitzunehmen. Ne? Das heißt, du kannst auch wirklich aktiv den Leuten auch zeigen, ey, ich mache hier was für die Umwelt. Hast du Bock, mal anzugucken, was wir hier machen oder wo wir sind oder wo du essen gehen kannst? Guck mal rein. Ne? Guckt euch das mal an, plantforfuture.org. Ja, dann schaut ihr da mal rein und dann bin ich mir sicher, dass wir da eine coole Challenge zusammen hinkriegen.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Und größter Unterstützer des Projekts ist Materia, ja, sagst du?
Genau, Materia ist, ja, natürlich, wir machen viel zusammen. Wir sind in den Regenwäldern zusammen unterwegs. Und
wieso genau Peru? Wie seid ihr darauf gekommen, wenn ich frage?
Wir haben in Peru, hast du auch zwei Teile des Amazonas, im Norden und im Süden. Und wir haben damals, als wir angefangen haben, ganz am Anfang mit diesem Projekt, hatten wir noch nicht diese Infrastruktur, dass wir selbst Bäume pflanzen und Regenwälder schützen können, weil wir ja selbst nicht vor Ort waren. Das
heißt, verstanden.
Das heißt, wir mussten uns Partner suchen, zuverlässige Partner, Initiativen, die schon lange, mehrere Jahrzehnte authentischen Umweltschutz betreiben und dort vor Ort sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben die Gelder gesammelt und haben mit den Partnern zusammengearbeitet. Und die haben quasi die Arbeit für uns vor Ort gemacht und wir sind hingegangen, haben die Leute besucht und haben mitgeholfen. So, und aus dieser ganzen Geschichte, aus der mittelfristigen Geschichte, hinfahren, sich die geschützten Flächen anschauen, baust du dir selbst so ein bisschen Infrastruktur auf, guckst dir selbst die Gebiete an, lernst mal Leute kennen, die eigenes Land, eigenen Regenwald haben. Du lernst zu verstehen, wie das alles funktioniert. Und wir sind dahin geflogen dann, also wir haben mit diesen Partnern zusammengearbeitet, sind dahin geflogen, haben uns unsere geschützten Flächen angeguckt, wollten mal gucken, keiner wusste so richtig, was soll es jetzt hier eigentlich werden. Dann haben wir diesen Frosch wiederentdeckt, der 130 Jahre als ausgestorben galt. Ne? Also nicht wir haben ihn wiederentdeckt, der wurde 2011 wiederentdeckt, aber ist immer noch vom Aussterben bedroht. Dann haben wir den in so einem Regenwaldfläche gesehen, die gerodet werden sollte. Da sind mit den Besitzern in Kontakt gegangen, kann man die kaufen, haben da jetzt einen Tochterverein gegründet, arbeiten dann mit dem Notar, mit dem Anwalt zusammen. Und ja, wie das so manchmal ist mit dem Unternehmen, in dem Fall mit einem gemeinnützigen Verein, man fängt klein an und dann baut man sich seine eigenes Netzwerk so ein bisschen auf und wächst dann, ne?
Ja, hast du eigentlich noch einen richtigen Ausgleich? Na, oder ist Sport der Ausgleich für dich?
Ja, so ein bisschen Skaten, den Kopf freikriegen.
Also ne? Das ist immer,
ja, du musst dir vorstellen, fragen mich auch viele, warum Boxen und Umweltschutz? Ich sag so, ja, warum denn nicht? So, was passt denn daran nicht? Warum denn nicht ein Restaurantliebhaber sein und trotzdem sich für die Umwelt engagieren wollen?
Ne? Interessant, also auf jeden Fall krass. Liebe Rostocker und Rostockerinnen, wahnsinnige Geschichten, gute Sachen. Wohnst du selber noch in Rostock?
Ja, klar. Seit der dritten Generation Ur-Rostocker quasi. Also selbst der Großvater meines Großvaters ist schon in Rostock geboren. Ich bin absolut der Ur-Rostocker.
Wo trifft man dich so an hier, wenn du so unterwegs bist?
KTV.
KTV, okay. Liebe Grüße an die KTVler.
Danke. Und ja, zurück. Natürlich von mir auch. Ja, aber hier in Warnemünde bin ich natürlich tatsächlich auch recht häufig, wenn das Wetter schön ist.
Am Strand.
Ja, klar, Viertelstunde ins Auto oder in die Bahn, ne? Und dann ist man hier schon.
Und du bist nicht so Fischesser, oder?
Tatsächlich
sag
nicht.
Sag einfach ne? Jetzt ja und Werbung für Stromgold, okay? Nein, Spaß.
Ja. Nein, cool. Ich hab schon gehört, dass das hier ein sehr, sehr gutes Fischrestaurant sein soll, aber ich bin tatsächlich nicht so der Fischliebhaber. Ich weiß gar nicht warum. Es ist einfach geschmacklich, einfach nicht so, haut mich Fisch einfach nicht so um.
Keine Sorgen, ich hol dir auch ein paar Hochrippen ran, ein paar Ribeyes, wenn du möchtest. Mach ich dir fertig, nichts mehr versprochen.
Danke.
Möchtest du noch was sagen an die Rostocker und Rostockerin?
Geil, dass ihr mich unterstützt, geil, dass ihr da seid, in guten wie in schlechten Zeiten. Und,
ja. Du hast auf jeden Fall einen Fan mehr.
Ja,
ich bin danke. Fan jetzt, ich bin jetzt Fanboy, offiziell ja. Fanboy.
Restaurant sieht auch ganz schön aus, also kann man die Leute auch mal gerne darauf aufmerksam machen, hier mal vielleicht ein Fisch essen zu gehen. Ne?
Das ist sehr schön, das ist ein ganz hübsches Restaurant, kann ich auch nur zurückgehen. Okay, dann sage ich danke an dich und schön, dass du hier warst.
Mhm.
An die Zuhörer.
Danke.
Bis dann.